Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die US-amerikanische Regierung unter Präsident Donald Trump hält die Meinungsfreiheit hoch. Aber nur, solange die geäußerten Meinungen regierungskonform sind. So geht sie gegen liberale Medienhäuser und unliebsame Journalistinnen vor, gegen Comedians und Late-Night-Hosts. Bibliotheken und Schulbüchereien sind per Präsidentendekret angehalten, bestimmte Bücher aus den Regalen zu räumen. Wie steht es da um die legendäre Verlags- und Buchlandschaft des Landes? Welche Erfahrungen machen Verleger und Verlegerinnen? Und wie verhalten sich die Autoren? Ein Stimmungsbild vom amerikanischen Kulturkampf. This is not America.
Most publishers are liberals. So for them, this is a betrayal of all the things that we thought the company, the country stood for. So everyone's a little shell-shocked.
Die meisten Verlage sind liberal eingestellt. Für sie ist es ein Verrat an all dem, wofür das Land unserer Meinung nach stand. Daher sind alle ziemlich erschüttert.
This administration is also fighting to get critical race theory out of our school districts.
Diese Regierung kämpft auch dafür, die Critical Race Theory aus unseren Schulen zu verbannen. Den Kindern wird beigebracht, Amerika zu lieben. Den Kindern wird beigebracht, Patrioten zu sein.
Children will be taught to love America. Children will be taught to be patriots.
For this is not America.
It's America in reverse.
Das ist Amerika im Rückwärtsgang. Sie zensieren historische Fakten, sie schreiben die Geschichte um. Sie zensieren Bücher.
Präsident Trump verklagt die New York Times, den Verlag Penguin Random House und mehrere Reporter wegen Verleumdung und übler Nachrede auf 15 Milliarden Dollar.
In a defamation and libel lawsuit.
Verbannte Bücher, verklagte Verlage. Der Trumpismus und die Bücherwelt. Von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer.
It makes me sick. I mean, what's going on?
Das macht mich krank. Ich meine, was passiert hier gerade? Das hätte mein Vater umgebracht, wenn er nicht schon tot wäre. Wirklich. Diese Leute, die im Zweiten Weltkrieg waren und glaubten, uns den Faschismus vom Leib gehalten zu haben.
You know, these people who went to World War II and believe they were keeping fascism away.
It's a very strange situation.
Es ist sehr seltsam hier in Amerika. Man hat das Gefühl, als würde in jeder Sekunde etwas Unerhörtes passieren.
Sie haben die Bibel erwähnt und gesagt, dass es Ihr Lieblingsbuch ist. Ich würde gern wissen, welche Ihre liebsten Bibelverse sind und warum.
Darauf möchte ich nicht eingehen. Für mich ist das sehr persönlich. Über die Bibel zu sprechen ist für mich sehr persönlich. Daher möchte ich nicht auf einzelne Verse eingehen. Ich möchte nicht darauf eingehen.
Gibt es keinen Vers, der Ihnen besonders viel bedeutet, an den Sie denken oder den Sie zitieren?
Die Bibel bedeutet mir sehr viel, aber ich möchte da nicht ins Detail gehen.
Sind Sie eher ein Fan des Alten Testaments oder des Neuen Testaments?
Probably equal. I think it's just an incredible. The whole Bible is an incredible joke.
Beides gleich, vermutlich. Es ist einfach ein unglaubliches. Die ganze Bibel ist ein unglaublich. Ich scherze oft, dass alle ständig The Art of the Deal hochhalten. Mein zweitliebstes Buch aller Zeiten. Aber die Bibel ist etwas ganz Besonderes, finde ich.
I just think the Bible is just something very special.
Es ist gruselig, was da gerade passiert. Ich glaube, sie werden die Wahlen verlieren. Und ich glaube, Wahlen funktionieren nach wie vor.
Die zweite Amtszeit Donald Trumps währt bislang gut ein Jahr. So manchen kommt dieses Jahr wie eine Ewigkeit vor. Die Vorstellungen, die Verbündete und die Befürchtungen, die Gegner hatten, werden allesamt übertroffen.
Selbst auf dem Feld der Kultur, auf dem die Bundesregierung in den USA eigentlich nicht viel zu sagen hat, scheint der Trump'sche Furor Wirkung zu zeigen. Das ehrwürdige Kennedy Center in Washington wurde umbenannt in Trump Kennedy Center und soll fortan ein patriotisches Programm zeigen. Staatliche Museen werden auf Linie gebracht, Bibliotheken, soweit sie dem Bund unterstehen, von unliebsamen Büchern gesäubert, Universitäten Mittelkürzungen in Aussicht gestellt. Und wo Trumps Arm nicht hinreicht, da wirken doch seine hasserfüllten Botschaften und Drohungen. So dürfte man im Regierungslager freudig zur Kenntnis genommen haben, dass die Washington Post jüngst ein Drittel der Belegschaft entlassen hat, darunter die gesamte Literaturredaktion. Die Zeitung gehört dem Amazon-Gründer Jeff Bezos, einem jener Big-Tech-Multimilliardäre, die zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit einmütig auf dessen Kurs eingeschwenkt sind.
Donald Trump ist nicht gerade als leidenschaftlicher Leser bekannt. Manche vermuten, dass das einzige Buch, in das er je einen Blick geworfen hat, sein eigenes ist. The Art of the Deal.
Das er von einem Ghostwriter hat verfassen lassen.
Für die Buchwelt, die seit jeher von liberalen Geistern dominiert wird, war Trump jedenfalls immer eine Witzfigur. Und nicht selten eine Einnahmequelle. Bücher, die während der ersten Amtszeit einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Trump-Regierung gewährten, etwa von Michael Wolff oder John Bolton, verkauften sich prächtig.
Ganz ähnlich wurden damals Bücher wie Orwells 1984 oder Margaret Atwoods Der Report der Markt weltweit zu Bestsellern. Dystopische Klassiker, deren Visionen von einer faschistischen Welt plötzlich erschreckend aktuell wirkten.
Das Normale, sagte Tante Lydia, ist das, was ihr gewohnt seid. Was ihr jetzt erlebt, mag euch vorläufig noch nicht normal vorkommen, aber nach einiger Zeit wird sich das ändern. Es wird das Normale werden.
Margaret Atwood, Der Report der Markt.
Pan America rief zu Protesten auf. Und noch wurde viel gelacht über den Präsidenten, der selbst wohl gar nicht damit gerechnet hatte, die Wahlen zu gewinnen. Beim zweiten Mal ist alles anders. Die Regierung machte sich vom ersten Tag an mit Furor und planvoll ans Werk. Und in der US-amerikanischen Literaturwelt ist es seither erstaunlich still. Eine große Unsicherheit ist zu spüren.
Auch uns schlug diese Stille entgegen, als wir für dieses Feature Interviewpartner suchten. 5 große, mächtige Konzernverlage gibt es in den USA. Einen davon, Penguin Random House, hat Trump erst kürzlich verklagt. Niemand aus diesen Unternehmen war bereit, mit uns über den Buchmarkt unter Trump 2.0 zu sprechen.
Übrigens schwiegen nicht nur die Konzerne, sondern auch die meisten Universitätsverlage, die wir kontaktiert haben. Und selbst eine Organisation, die sich den Kampf gegen Zensur auf die Fahnen geschrieben hat, ließ ein vereinbartes Interview kurzfristig platzen.
Ein deutscher Literaturagent, mit dem wir über das Thema sprachen, fasste es knapp und deutlich so zusammen. Die haben alle Schiss.
Das sind börsennotierte Unternehmen und sie wissen, dass Trump sie verklagen wird. Die knicken ein wie kleine Papierflieger.
Immerhin, die Verlegerin Barbara Eppler nimmt kein Blatt vor den Mund und denkt laut über die Lage ihrer Konzernkollegen nach. Barbara Eppler ist die Chefin von New Directions, einem der bedeutendsten unabhängigen Verlage des Landes, ansässig in New York.
Das Besondere an New Directions ist, dass wir unabhängig sind. Damit spielen wir in einer ganz anderen Liga. Außerdem waren wir schon immer gewinnorientiert, auch wenn der Gewinn äußerst gering ist.
Für andere Independent-Verlage ist die Situation nicht so komfortabel.
Keine Frage, 2025 war ein turbulentes Jahr für das Verlagswesen. Und das ist zum großen Teil, aber nicht ausschließlich, auf diverse Maßnahmen der Trump-Regierung zurückzuführen, insbesondere auf Bundesebene.
Sagt Jim Milliot, Senior Vice President des Branchenmagazins Publishers Weekly.
Verlage wie Archipelago, Grey Wolf, Transit, Two Lines, Open Letter, Deep Vellum, die stecken in einer Misere, aus der sie nur schwer wieder herausfinden werden. Ihr gesamtes Geschäftsmodell wurde soeben zunichte gemacht. Ich glaube, das kommt wieder zurück, aber überstehen sie die nächsten 3 Jahre?
Turbulent war das Jahr ebenfalls für Bibliotheken. Auch hier wurden auf nationaler Ebene Gelder zurückgehalten, auch wenn Gerichte dann meist zugunsten der Bibliotheken entschieden haben.
So,
Ja, das waren gute Nachrichten, aber es hatte seinen Preis. Das Ganze war nur ein weiteres Beispiel für das Chaos, das er anrichtet. Man hatte vorübergehend keine Finanzierung. Man kann geplantes Material nicht einkaufen. Man versucht fieberhaft herauszufinden, was als nächstes kommt. So gesehen war 2025 ein sehr verstörendes Jahr.
Apropos Bibliotheken. Eines der großen Themen, das die US-amerikanische Buchwelt seit Jahren beschäftigt, ist das Bookbanning, also das Entfernen von unliebsamen Büchern aus öffentlichen Büchereien, vor allem aus Schulbibliotheken. Diese Form der Zensur hat nicht erst unter Donald Trump eingesetzt. Aber die rhetorische und ideologische Wucht der MAGA-Bewegung hat den Eifer, der sich nicht selten aus religiös-fundamentalen Überzeugungen speist, weiter verstärkt. Gerade in konservativen, traditionell republikanischen Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Utah. In einem Bericht stellt die Schriftstellervereinigung Pan America zusammenfassend fest:
Im Jahr 2025 ist die Zensur von Büchern in den Vereinigten Staaten gang und gäbe. Nie zuvor in den letzten Jahrzehnten wurden so viele Bücher systematisch aus den Schulbibliotheken des Landes entfernt. Nie zuvor haben so viele Bundesstaaten Gesetze oder Vorschriften erlassen, um das Verbot von Büchern zu erleichtern, darunter landesweite Verbote bestimmter Titel. Nie zuvor haben so viele PolitikerInnen versucht, Schulleitungen dazu zu zwingen, Bücher entsprechend ihren ideologischen Vorlieben zu zensieren und sogar mit der Streichung öffentlicher Gelder gedroht. Nie zuvor wurde so vielen Kindern der Zugang zu so vielen Geschichten genommen.
Dabei lässt sich eine fatale Entwicklung beobachten, die mit dem aufgeladenen Klima und der Einschüchterungsmacht der MAGA-Bewegung zu tun hat.
Pan America hat 2520 Fälle identifiziert, bei denen Buchverbote durch bestehende Landesgesetze oder deren Androhung beeinflusst wurden. Doch nur 3% dieser Verbote bezogen sich auf ein Gesetz, das die Entfernung eines Buches verlangt. Hinter den restlichen 97% stand die Angst der Bezirke vor Verstößen. Es handelt sich hier um eine Art vorauseilenden Gehorsam, aus Angst oder schlicht dem Wunsch heraus, Themen zu umschiffen, die als kontrovers eingestuft werden könnten.
Wie gesagt, Bookbanning ist kein neues Phänomen. Schon 1885, ein Jahr nach Erscheinen, wurde Mark Twains Huckleberry Finn unter anderem aus der Concord Public Library in Boston entfernt. Mit der Begründung, es sei
grob, derb und unelegant. Das ganze Buch passt eher in die Slums als zu intelligenten, unbescholtenen Menschen.
Heute stören sich liberale Kritiker bei Büchern wie Huckleberry Finn oder Harper Lees, Wer die Nachtigall stört, eher etwa am inflationären Gebrauch des N-Worts. Beide Titel wurden an einigen Schulen und Universitäten von den Pflichtlektürelisten gestrichen. Zwei Beispiele dafür, dass Bookbanning auch keineswegs allein von rechts außen betrieben wird. Aber diese Bücher sind meist weiterhin verfügbar und kommen auch weiterhin im Unterricht vor.
Etwas anderes dagegen ist es, Bücher physisch aus Bibliotheken zu entfernen. So geschehen etwa in der Bibliothek der US-Marineakademie. Dort wurden im April 2025 knapp 400 Bücher aus den Regalen geräumt. Die Bibliothek reagierte damit auf eine Anordnung aus dem Verteidigungsministerium, Bücher zu den Themen Diversität, Gleichstellung und Inklusion, kurz DEI, zu prüfen und aus der Bibliothek zu verbannen. Getroffen hat es unter anderem Studien über afroamerikanische DichterInnen und die Autobiografie der afroamerikanischen Autorin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou. Ich weiß, warum der Vogel singt.
Solche Ansagen von oben sind oft nicht mal nötig. Häufig sind es Eltern, die sich mit dem Wunsch an die Schule ihrer Kinder wenden, ein bestimmtes Buch möge aus der Bibliothek entfernt werden. Laut Pan America wird der wahre Antrieb, ein bestimmtes Buch zensieren zu wollen, dabei häufig verschleiert.
Befürworter behaupten gern, ihnen gehe es darum, Pornografie aus den Schulen zu verbannen. Dabei findet sich in den am häufigsten verbotenen Büchern kaum einmal ein Kuss. Vielmehr widmen sich viele davon Themen wie Race und Rassismus oder LGBTQ-Identitäten, insbesondere Transgender.
Einerseits geht es um das Stummstellen von Randgruppen, andererseits um eine andere Gewichtung der amerikanischen Geschichte.
Die Verlagsbranche erkennt darin definitiv eine Bedrohung der Lesefreiheit. Allerdings gab es einige Gerichtsurteile rund um den ersten Verfassungszusatz, der unter anderem die Meinungs- und Pressefreiheit schützt. Und das sollte jedes Medienunternehmen interessieren, ganz besonders die Verlage.
Tatsächlich engagieren sich einige der großen Konzernverlage, die nicht mit uns sprechen wollten, öffentlich für die Lesefreiheit und gegen das Bookbanning. Der CEO von Penguin Random House, Nihar Malavia, wurde von Publishers Weekly dafür sogar zum Verlagsmenschen des Jahres 2025 gekürt.
They've backed a number of lawsuits in different states.
Penguin Random House hat eine Reihe von Klagen in mehreren Bundesstaaten unterstützt, um Buchverbote zu verhindern. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber der Kampf geht weiter. Alle gehen davon aus, dass es noch mindestens ein paar Jahre andauern wird.
For this is not America. Sha-la-la-la-la.
Donald Trump hat im September 2025 vor einem Bezirksgericht in Florida eine 85-seitige Klageschrift eingereicht, die sich gegen die New York Times und den Verlag Penguin Random House richtet. Der Vorwurf: Verleumdung und üble Nachrede. Die Times-Journalisten Suzanne Craig und Russ Buettner hatten aufgedeckt, dass die gern erzählte Erfolgsgeschichte Trumps ein Mythos sei und er selbst ein vielfacher Pleitier und Bankrotteur. 2024 erschien bei Penguin ihr Buch Lucky Loser – Die Wahrheit über Donald Trump und sein Vermögen. Die Klage wurde zunächst abgewiesen, wenige Wochen später versuchten Trump und seine Anwälte es noch einmal. Die geforderte Summe blieb gleich – 15 Milliarden Dollar.
Durch den Rechtsstreit sind sie offenbar auf Trumps Feindeslisten gelandet. Im Dezember legte eine Organisation, die unter anderem mit Stephen Miller, dem stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, in Verbindung steht, Beschwerde bei der Equal Opportunity Employment Commission ein. Penguin Random House hat im Laufe der Jahre seine Belegschaft ziemlich erfolgreich diversifiziert. Und genau dieser Einsatz für Diversität, Gleichstellung und Inklusion gehöre laut der Beschwerde nun untersucht. Penguin Random House ist aber nur das neueste in einer langen Liste von Unternehmen, die unter Drohungen und Einmischung seitens der Bundesregierung zu leiden haben.
Auch den Wissenschaftsbetrieb hat Donald Trump ins Visier genommen. Allen voran Elite-Universitäten wie Harvard, Princeton oder Columbia. Vermeintliche Bastionen des Antisemitismus und linksideologischer Indoktrination. Angesichts der Androhung von substanziellen Kürzungen öffentlicher Fördergelder hat sich eine Reihe von Hochschulen auf einen Deal eingelassen. In Harvard hat man sich zur Wehr gesetzt und verhandelt, Stand Februar 2026, noch mit der Regierung.
Eng verbunden mit den Hochschulen sind die vielen Universitätsverlage, die im geistigen Leben der USA eine bedeutsame Rolle spielen. Faith Wilson-Steen, Lektorin bei der Northwestern University Press, betrachtet die Lage differenziert.
When funding freezes and investigations were being announced earlier this year for several universities.
Als die Trump-Regierung Anfang 2025 ankündigte, Gelder einzufrieren und Ermittlungen gegen mehrere Universitäten einzuleiten, schrieb mir einer meiner Autoren, ein Sturm zieht auf, Kurs halten. Ich kann mir kein besseres Motto vorstellen. Ich will weder die sehr realen Schäden, die derzeit angerichtet werden, kleinreden, noch die langfristigen Auswirkungen der finanziellen und menschlichen Verwüstungen, die sich heute abzeichnen und noch jahrzehntelang nachwirken werden. Aber in Zeiten großer Unsicherheit und sozialer und institutioneller Instabilität erscheint es mir umso wichtiger, dass wir an unseren Grundprinzipien festhalten.
Diese Grundsätze lauten kritisches Denken, intellektuelle Integrität und wissenschaftliche Standards.
Bei aller Sorge legt Faith Wilson-Steen doch eine gewisse Gelassenheit an den Tag. Wenn man zurückblicke in die Geschichte, habe es schon immer Phasen ökonomischen Abschwungs, politischer Umwälzungen, reaktionärer Strömungen und sozialer Krisen gegeben. Die University Presses hätten dennoch immer weiter ihre Bücher veröffentlicht. Gefahren lauerten derzeit eher woanders.
Our work is made
Unsere Arbeit wird nicht durch faschistische Regierungsinitiativen erschwert, sondern durch die anhaltende Verdichtung im Buchvertrieb und bei den Rezensionsmedien, durch Amazons gierige und feige Geschäftspraktiken und natürlich durch die KI-Branche, die die Arbeit von AutorInnen kannibalisiert und Literaturangaben herbeihalluziniert, die den Brunnen der Forschung für Generationen künftiger WissenschaftlerInnen vergiften.
Doch gerade diesen Playern, den großen Tech-Konzernen, billigt die Trump-Regierung immer mehr Macht zu. In Sachen KI etwa setzt Trump auf radikale Deregulierung und verabschiedet sich öffentlich von Urheberrechten. Dazu kommt die aggressive Politik gegenüber den Universitäten, die zu Unsicherheit beiträgt. Am Ende geht es auch hier um Ressourcen, um die Verteilung von Mitteln.
The way that one might picture censorship.
Unter Zensur stellt man sich gern aus den Regalen entfernte Bücher vor, Gerichtsprozesse oder gar Bücherverbrennungen. Aber das ist nicht das, was wir tagtäglich erleben. Wir haben schlicht damit zu kämpfen, dass freies Denken, mutige Ideen und scharfsinnige, unzensierte Texte ohne materielle und personelle Ressourcen nicht veröffentlicht werden können.
None of that can be published without material and human resources.
Hört man sich generell in der Branche in den USA um, begegnet man Ratlosigkeit und zuweilen auch Verzweiflung.
I got a hard life, a hard death. The living had some attention. So much palaver I can mention. I got a 0-hour pension. Blood is alive, I think so. I got a life.
It certainly be safe to say that, you know, the publishing industry is. There's a kind of gloom still hanging over it.
Die Stimmung in der Verlagsbranche ist nach wie vor recht düster.
Jim Milliot.
Even though sales are okay, but it's just the whole atmosphere and.
Die Verkaufszahlen sind vielleicht okay, aber es geht um die Atmosphäre. Die ganze Verlagsbranche ist überwiegend liberal. Alle fühlen sich persönlich angegriffen. Viele Leute verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Aber die Regierung hat keine Ahnung und hält nichts von Büchern und Bildung und dergleichen. Sie haben Mittel gestrichen und versuchen, das Bildungsministerium abzuschaffen. Es ist einfach ein Angriff auf alles, woran die Leute im Verlagswesen glauben. Das ist im Grunde fast die wichtigste Erkenntnis. Als würden sie uns hassen oder das, was wir tun, alles, woran wir glauben.
They hate us. Hate what we do, you know, what everything we believe in.
Maria Campbell ist ähnlich fassungslos. Als Gründerin und langjährige Leiterin einer literarischen Scouting-Agentur in New York kennt sie die Buchwelt in- und auswendig. Zur Vorbereitung des Gesprächs hat sie sich die Zahlen der verbotenen Bücher angesehen.
I mean, it began in the first term, but with, you know, Project 25.
Das hat schon in Trumps erster Amtszeit angefangen, aber mit dem Projekt 2025 und so weiter hat nun alles eine strukturierte und sozusagen aktivierte Form. In Trumps erster Amtszeit herrschte noch Chaos, die ständigen Wechsel im Kabinett und dann natürlich Corona.
Including COVID coming in, I mean factors by.
Für die zweite Amtszeit hatten Stephen Miller und seine Bande ganz klar einen Plan für Universitäten, Verlage, das Gesundheitswesen, für jeden Aspekt unserer Gesellschaft, die Kultur. Vielleicht übertreibe ich, aber für mich als Laien fühlt sich das Projekt 2025 wie eine Skizze zur Demontage der Nachkriegszeit an.
Project 25 was a clear study of the dismantling.
Mindestens eine Sparte scheint im Moment von der Krise der Demokratie zu profitieren. Geschichtsbücher.
That's one area that is selling well.
Der Bereich verkauft sich gut.
Weniger gut dagegen laufe es derzeit, anders als unter Trumps erster Amtszeit, für dystopische Romane oder Bücher, die sich mit den aktuellen Krisen beschäftigen. Weil sie ohnehin von morgens bis abends von schlechten Nachrichten heimgesucht würden, wollten die Leute nicht auch noch mit Katastrophengeschichten einschlafen, vermutet Maria Campbell. Und jetzt?
Was tun?
I was thinking, what do I want as a citizen? And I thought,
also habe ich mir überlegt, was ich will als Bürgerin. Und ich dachte, ich will hören, wie die Verfassung vorgelesen und interpretiert wird, damit wir verstehen, was das alles bedeutet und inwiefern es gerade relevant ist. Also machen wir das jetzt. Ich habe viele Leute dafür mit an Bord bringen können. Michael Cunningham, Hernan Diaz, Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich denke, das wird bedeutsam sein. Mein Ziel ist es, dass wir anschließend alle mehr über die praktischen Grundlagen der Regierung unseres Landes wissen als vorher.
Jennifer Egan gehört zu den profiliertesten Autorinnen der USA. Sie war von 2018 bis 2020 Präsidentin von Pan America. Im Frühjahr 2024 hatten wir mit ihr schon einmal über die anstehenden Wahlen und die drohende Rückkehr von Donald Trump gesprochen. Damals endete das Gespräch mit einem Stoßseufzer.
Oh my God. We need to all pray hard, that's all I can say.
Die Zeiten, als das Beten noch geholfen hat, sind vorbei. Knapp 2 Jahre nach unserem Gespräch mit Jennifer Egan leben wir in einer radikal anderen Welt, die man auch als Autorin erst einmal verstehen lernen muss. Mit selbstdarstellerischen Social-Media-Posts sei es jedenfalls nicht getan, so Egan. Während der ersten Amtszeit habe sie es sich noch in ihrer Brooklyner Bubble eingerichtet, erzählt Jennifer Egan, und auf jene Leute herabgeschaut, die für Trump gestimmt hatten. Wir gegen die. Das sei die innere Haltung gewesen. Und? Das wird schon wieder vorbeigehen.
And I think what I and many others have come to feel is it's not going away and maybe it's not even us.
Inzwischen glaube ich, und anderen geht es ähnlich, dass es nicht vorbeigehen wird und dass es vielleicht auch gar nicht um wir und sie geht. Vielleicht müssen wir ganz anders darüber nachdenken. Der Gedanke, dass wir das einfach irgendwie abwehren müssen, ist falsch. Hier geht es um etwas anderes, etwas Größeres. Ich glaube, wir alle haben es satt, wie gespalten das Land ist. Da dürften sich fast alle AmerikanerInnen einig sein, egal wo sie politisch stehen.
I'm so tired. And that
ich bin es so leid.
Right.
Und das gilt für links und rechts gleichermaßen. Ich habe die Unhöflichkeit und die Grobheit satt. Die völlige Verachtung, die Trump und seine Anhänger an den Tag legen. Und diese puritanische, quasi maoistische Art der Machtausübung, die so manche einflussreiche Linke an den Tag legen, habe ich genauso satt. Ich habe einfach genug von all dem. Ich denke mir, lasst uns schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das geht vielen so.
Ob die Literatur dabei helfen kann? Die Verlegerin Barbara Epler sieht zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Noch ist nichts verloren. Aber sind die Zeiten düster? Ja, das sind sie. Es sind wirklich düstere Zeiten. Aber ich habe da eine These. Sie stammt von unserem Autor Elliot Weinberger.
Translation liberates the translation language. And it is often the case that translation flourishes when the writers feel that their language or society needs liberating.
Oft blühen Übersetzungen auf, wenn Autoren das Gefühl haben, ihre Sprache oder Gesellschaft müssten befreit werden.
So wie jetzt gerade. Unsere übersetzten Bücher verkaufen sich besser als je zuvor. Wenn unsere Regierung streng und gemein wird, wenden die Menschen den Blick nach außen. Sie suchen nach etwas anderem. Das ist ein Trostpreis der Trump-Ära, dass Leute, die sich für Weltliteratur interessieren, sich extrem dafür interessieren. Die wollen weg. Die wollen einfach nur weg.
Verbannte Bücher, verklagte Verlage. Der Trumpismus und die Bücherwelt. Von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Es sprachen Lou Strenger, Christian Erich, Barbara Becker, Renate Steininger, Rosario Bohner und Heino Rindler. Regie Giuseppe Maio. Ton Ralf Perz. Redaktion Stefanie von Oppen. Ein Feature von Deutschlandfunk Kultur 2026.